Einer der Überlebenden führt Sascha und mich durch jeden Raum, erklärt, was, wann, wo passiert ist und wie er es geschafft hat, nicht verrückt zu werden. Er musste für die Enkel da sein, stark bleiben, überleben. Nach ein paar Tagen durften wir Feuer machen und draußen im Brunnen Wasser holen. Aber es gibt nur eine mechanische Pumpe. Wir mussten jeden Tag mehr als 1000 Mal pumpen, um Wasser für uns alle zu holen. Aber das konnte man kaum trinken. Das ist nicht zum Trinken gedacht. Die Eingeschlossenen malten Kalender an die Wände, um zu wissen, wie lange sie schon gefangen waren. Sie schrieben an die Wände, wer wann starb. Alle kannten sich, alle waren Freunde, Bekannte, Nachbarn. Die Toten lagen mehr als eine Woche zwischen den Lebenden, bis sie beerdigt werden durften. Die Menschen erhielten eine Stunde Zeit, um Gräber auszuheben, eine Trauerfeier abzuhalten und wieder in den Keller zu gehen. Der Priester unter den Geiseln versuchte, eine würdige Bestattung durchzuführen, doch nicht einmal die versprochene Zeit wurde ihnen zugestanden. Russische Soldaten eröffneten das Feuer auf die Gruppe. Menschen sprangen in die Gräber, einige wurden verletzt. Dann ging es zurück in das Gefängnis. Im Keller fanden sich verschiedene Stühle und alte Tafeln, die die Geiseln als Tische und Sitzgelegenheiten nutzten. Mit alten Regenrinnen und aufgeschnittenen Flaschen sammelten sie unter der Decke Kondenswasser zum Trinken. Ab und zu erhielten sie ein wenig Essen. Einmal warfen die Soldaten ein schimmliges Brot in den Keller und filmten, wie die Geiseln es aßen. An einem anderen Tag brachten die Soldaten eine russische Zeitung mit. Selenskyj habe kapituliert, Kiew sei gefallen, stand darin. Die Dorfbewohner hatten bereits am ersten Tag ihre Handys abgeben müssen und seitdem keinen Zugang mehr zu Informationen. Sie schenkten der Propaganda keinen Glauben, wussten aber nicht, was sie draußen erwarten würde, wenn der Albtraum im Keller vorüber wäre.